So, wen von euch hat es denn heute schon richtig gefroren? Ach du liebe Zeit, so viele. Wen hat es denn extrem gefroren heute schon? Also gut, die ganze Reihe hier. Eieiei. Mach ich mal das Ding an, gell? Also wisst ihr was? Ich zeig euch mal was,
was ihr machen könnt, wenn es euch friert an der Bushaltestelle oder so. Okay? Wäre eine von euch bereit, mal hier nach vorne zu kommen? Niemand. Was würdet denn ihr sagen, wer hat die größte Klappe von euch? Also alle schauen jetzt in eine Richtung. Ich glaube, das bist du. Kann das sein? Also komm mal vor, komm.
Ja, wir machen das jetzt einfach ohne Mikro, dann wird es auch nicht aufgenommen, okay? Wie heißt du? Super, dass du da bist. Schön, ich bin der Tobi. Ja, und wenn es euch mal kalt ist, das machen wir oft auch mit unseren Jugendlichen, weil die frieren manchmal auch. Wir machen das jetzt einfach mal vor und ihr könnt es ja nachher mal ausprobieren. Das ist echt lustig. Guck mal. Und zwar stellt man sich gegenüber, der kommt nicht auf Größe oder Kraft oder irgendwas an, und dann klatscht der einmal auf die Schenkel. Genau. Und dann darfst du die Raussachen raussuchen, wo du deine Hände hinstreckst. Du musst nicht auf mich schauen. Entweder streckst du nach oben oder nach rechts oder nach links. Okay? Eine von diesen drei Richtungen suchst du aus. Und wenn sie rausgestreckt hast, dann klatschst du wieder auf die Schenkel. Okay? So geht es die ganze Zeit und ich mache genau das Gleiche. Und wenn unsere Hände in die gleiche Richtung zeigen, dann klatschen wir auf die Schenkel und dann müssen wir abklatschen. Okay? Also wir machen das jetzt mal ganz langsam. Also. Genau. Ja, jetzt sind wir hinten. Und dann klatschen wir ab. Genau, jetzt nicht. Ja, jetzt müssen wir abklatschen. Genau, aber richtig hoch, nicht bloß. Sonst wirst du nicht warm. Okay, also probieren wir das nochmal. Ja, jawohl. Und weiter. Jawohl, jetzt. Ja, genau. Ja, genau. Also müssen wir nicht nachmachen. Genau. Also, super, danke für die Frage.
Also das ist total super, total lustig, gell? Zumindest für die, die zuschauen. Und das könnt ihr immer machen, wenn es euch kalt wird. Gell? An der Bushaltestelle, das lohnt sich richtig. Das könnt ihr auch als Wettkampf machen, gell? Weil irgendwann macht ihr einen Fehler und der ist dann halt draußen. Den friert es dann wieder. Und die anderen, die dürfen weitermachen. Wer ist denn heute das erste Mal da? Gar nicht so viele, okay, aber ich sage trotzdem noch ganz kurz, 5 Sätze dazu, was haben wir gemacht die letzten Abende, weil wir bauen da ein bisschen drauf auf. Also es geht um die Wiederkunft Jesus, dass Jesus uns versprochen hat, dass er 2. Mal kommt wieder auf diese Erde, um die Menschen, die ihn kennen, mitzunehmen in den Himmel, zu entrücken, nennt es die Bibel. Und am ersten Abend haben wir einfach so ein bisschen angeschaut, verschiedene Bibelstellen, dass Jesus wiederkommt und wie er wiederkommt. Und am zweiten Abend haben wir dann ein bisschen drüber gesprochen, über diese Gegenüberstellung von Zeit und Raum, wo wir jetzt im Moment drin leben und der Ewigkeit. Und gestern Abend haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie wird denn das sein im Himmel? Gell, weil kann das sich ja oft so schwer vorstellen. Was macht man da oder wie ist es da und so weiter. Und da haben wir gestern ein bisschen drüber gesprochen. Und wir haben letztendlich gesagt, der Himmel ist ganz einfach das Sein in der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart von dem, der nur gut ist, der nur Liebe ist, der nur gerecht ist, all das, wonach wir Menschen uns eigentlich schon sehnen, hier auf der Erde, das wird dann mal hundertprozentig und rund um die Uhr, in Anführungszeichen, Uhren gibt es dann immer, aber so wird es mal sein, ewiglich, unlimitiert, könnte man sagen. Und wir haben auch gesagt, ansatzweise erlebt man das ja schon hier auf der Erde. Aber bis jetzt ist ja noch keiner im Himmel von uns und deswegen ist ja die große Frage, ja und wie funktioniert denn jetzt das Leben hier auf der Erde? Wie funktioniert denn das, wenn ewiges Leben bedeutet, in Gemeinschaft mit Gott zu leben? Und ewiges Leben fängt ja nicht dann an, wenn du gestorben bist, sondern fängt ja mit dem Tag an, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wo du Kind Gottes wirst. Wie funktioniert es dann, hier in seiner Gegenwart zu leben? Ich habe gestern geschlossen mit diesem Satz, je verliebter ein Mensch in den Himmel ist, desto brauchbarer wird er für Gott hier auf der Erde und für seine Mitmenschen. Und die Frage ist, warum ist es ganz sicher so? Wenn man diese Perspektive von Himmel und diese Freude, schau mal, du kannst ruhig davor kommen, da hat es noch ein paar Plätze. Gell? Super, dass ihr da seid. Gell? Das ist der Tobias und sein Zwillingsbruder. Dein Name weiß ich jetzt nicht. Aber es macht nichts, den könnt ihr nachher kennenlernen. Aber wie wird es jetzt praktisch auf der Erde hier, wenn einer verliebt ist in den Himmel? Warum zeigt sich das hier auf der Erde? Und ich will euch einfach mal einen Vers vorlesen. Und ich würde behaupten, das ist ganz einfach deswegen, weil der anfängt, die Zeit auszukosten, weil er weiß, er hat nicht ewig Zeit hier auf der Erde. Die Zeit ist limitiert hier auf der Erde. Da gibt es einen Vers im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 16. Das ist mittlerweile einer so meiner Lieblingsverse geworden. Und da steht ganz einfach drin, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich weiß nicht, ob du den Vers schon mal gelesen hast oder gehört hast, aber das sind ja zwei Aussagen. Gott sagt uns hier, hey, mach was aus deinem Leben, aus der Zeit hier. Und das Zweite, was Gott sagt, die Tage sind böse. Mit anderen Worten, die Tage sind böse, das wissen wir alle schon. Und wir Deutschen sind sehr gut drin, uns darauf zu konzentrieren, dass die Tage böse sind, dass alles immer schlechter wird. Und was weiß ich was alles. Wie schwierig das ist, auch als Kind Gottes. Aber eigentlich liegt der Schwerpunkt in dem Vers gar nicht da drauf, sondern weil die Tage böse sind, das wissen wir eh schon alle, sollen wir die Zeit auskosten. Darauf soll die Betonung liegen. Und Paulus schreibt uns hier eben, auch anhand von dem Kontext, hey, wir sollen nicht frustriert sein, weil die Tage böse sind. Wir sollen uns nicht einfach eingeschüchtert zurückziehen und wir sollen uns nicht wund liegen in unserer Komfortzone als Christen. Nein, wir sollen die Zeit auskosten. Und ich merke das in meinem eigenen Leben immer wieder, wie schnell man so drin ist in diesem Strudel, dass es einfach so dahin plätschert. Man macht nichts Schlechtes und auch nichts Falsches, aber die Zeit auskosten. Weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, dass ich mich dabei ertappe, eigentlich die Zeit auskosten, das tue ich gerade nicht. Oft ist es ja auch so, wenn man dann mal eine so als Christ vor den Bug geschossen bekommt oder sich mal einer richtig lustig macht über einen, ja, dann zieht man sich halt noch weiter zurück. Und dann ist man nur noch mit den Menschen zusammen, die genau gleich denken, wie man selber denkt. Die auch mit Jesus leben oder das Verlangen haben, mit Jesus zu leben. Und man zieht sich immer mehr zurück von anderen Menschen und von anderen Personen und anderen Situationen. Und weil ich dazu neige, immer wieder in diese Mühle reinzukommen, wo ich die Zeit gar nicht mehr richtig auskost. Deswegen hat mir ein Freund einen Klingelton aufs Handy geladen. Von Limp Bizkit. Wem von euch sagt das was? Limp Bizkit? Ja, das kennen jetzt eigentlich nur die Jungs oder die Jüngeren wahrscheinlich, obwohl die Mittelalterinnen auch. Und da gibt es ein Lied und das ist gar nicht so gut, wenn man das anhört, weil jedes zweite Wort ist entweder das F oder das S-Wort auf Englisch. Gell? Aber die Hauptaussage von diesem Lied ist Keep on rolling, baby, you know what time it is. Das heißt einfach, koste die Zeit aus, weil du weißt, welche Stunde es geschlagen hat, könnte man sagen. Und ich habe diesen Klingelton, gell, wenn da in christlichen Kreisen das Handy Leute, da schauen die alle ganz verstört. Aber für mich ist es einfach eine super Erinnerung. Jedes Mal, wenn mein Handy läutet, und das ist manchmal ganz schön oft, werde ich einfach daran erinnert an diesen Bibelvers. Kauf die Zeit aus, weil du weißt, wie die Tage sind. Wir waren an Weihnachten, waren wir mal bei Freunden und das war ganz super Zeit, das ist so eine mittelalterliche Familie, die Kinder sind schon groß, also sie sind ein bisschen älter als wir. Und das waren immer so ein bisschen die Ersatzgroßeltern für unsere Kinder. Weil meine Schwiegereltern wohnen ja in Amerika und meine Eltern, ja, die haben auch nicht so viel Interesse manchmal an unseren Kids. Und das Interessante ist, wir haben viel gespielt, jeden Abend viel geredet und eines Abends saßen wir mal da und keiner hatte Bock zu spielen und zu reden. Und dann kam der Vorschlag, ja, schauen wir halt einen Film an. Und die haben ein paar Töchter. Und dann haben sie halt die Filme rausgezogen. Ich habe so gedacht, ach du liebe Zeit, das ist ja wieder Zeitverschwendung, diese Filme anschauen. Und dann war da ein Film dabei, den hätte ich mir nie rausgesucht mit Justin Timberlake. Okay, wer mag den? Niemand, traut euch nicht, ist auch okay. Diesen Film In Time, kennt den niemand von euch? In Time? Von Justin, ja? Einer, ein paar, eine Handvoll. Okay, ist auch schon ein bisschen älter der Film, muss man dazu sagen, gell? Und irgendwie waren dann alle sich einig, den schauen wir an. Und ich habe dann gedacht, ja super, mit Justin Timberlake, was soll das schon sein? Aber mich hat es fasziniert, die Hauptaussage von diesem Film, und die hat mich total ins Nachdenken gebracht. Ich lese euch einfach mal kurz vor, ich bringe das nicht mehr ganz zusammen, worum es eigentlich ging. Aber ich lese euch das mal vor, worum es in diesem Film geht. Und zwar, der Film spielt in der Zukunft, und beschreibt eine neue Form des weltweiten Wirtschaftssystems. Die Währungen wurden durch Lebenszeit ersetzt, die wie Geld verdient, ausgegeben, verschenkt oder gestohlen werden kann. In dieser Zukunft endet der Alterungsprozess eines Menschen aufgrund einer Genmanipulation im Alter von 25 Jahren. Und das ist total interessant, weil da hat dann praktisch die Tochter, die Mutter und die Großmutter, wenn die Tochter 25 war, gell, dann haben die alle genau gleich ausgesehen. Die sind einfach nicht mehr älter geworden. Du hast oft nicht gewusst, wer ist jetzt die Tochter, wer die Mutter und so weiter. Ganz interessant. Und dann steht drin, um eine Überbevölkerung der Erde zu vermeiden, bleibt danach eine restliche Lebenszeit von einem Jahr. Also wenn du 25 bist, dann hast du noch ein Jahr Zeit. Und das wird in einer implantierten Uhr auf deinem Unterarm als Countdown angezeigt. Diese restliche Zeit. Sobald diese Zeit abläuft, stirbt der Träger auf der Stelle. Zusätzliche Zeit kann durch Arbeit, Schenkung oder Diebstahl hinzugefügt werden. Die Reichen leben so gut wie ewig, während die Armen früh sterben. Und dann wurde das Ganze in so verschiedene Zeitzonen und unterschiedliche Gesellschaftsschichten eingeteilt da in diesem Film. Und das, was mich so fasziniert hat, der Hauptdarsteller eben, der Justin Timberlake, der spielt diesen Typ da, Will Sellers hieß er, glaube ich, der hat praktisch auch, der ist immer so am Existenzminimum. Diese Uhrzeit von seinem Arm zeigt immer an, ja, ein paar Stunden hat er noch zu leben und irgendwie kommt er aber immer über die Runden und schafft wieder irgendwas und kriegt wieder ein paar Minuten draufgeladen. Und seiner Mutter geht es genauso. Und dann trifft er eines Tages einen Mann in einer Bar und dieser Mann hat ein sehr langes Zeitguthaben. Das sieht man ja dann immer so auf dem Unterarm, wie lange die noch leben. Und Leute in der Bar haben das gemerkt, dass der noch so viel Zeit hat. Und die wollen den praktisch bestehlen und der rettet dem dann das Leben. Und weil dieser Mann aber eigentlich schon so alt ist und so satt ist vom Leben, überschreibt er dem Will Sellers, also dem Hauptdarsteller, sein komplettes Zeitguthaben von 116 Jahren und dem seine Lebensuhr läuft einfach ab und der kippt um und ist dann tot. Und der Will Sellers, der weiß auch, dass seine Mutter kaum noch Zeitguthaben hat und auf einmal hat er ja 116 Jahre wieder auf seiner Uhr. Und deswegen will er seiner Mutter natürlich so schnell wie möglich was von diesem Zeitguthaben übertragen. Das kann man machen, indem man so den Arm aufeinander legt. Und die Mutter hat an dem Tag gearbeitet und hat dann praktisch von der Arbeitsstelle den Lohn, das Zeitguthaben wieder aufgeladen bekommen auf den Arm. Und wollte dann mit dem Bus nach Hause fahren, aber weil die eine Preiserhöhung gehabt haben beim Busfahren in Zeit, also bezahlst du ja auch in Zeit, hat die Zeit nicht mehr gereicht, um mit dem Bus nach Hause zu kommen, um das zu bezahlen. Und deswegen rennt diese Mutter einfach los, um nach Hause zu kommen und hoffentlich noch ein paar Minuten von dem Will eben zu ergattern. Und dann siehst du so, dass die Szene, die mir so in Erinnerung geblieben ist, die laufen beide ein auf so eine lange, endlose Straße. Die Mutter von der einen Seite, der Will Sellers, der endloses Zeitguthaben hat, von der anderen Seite. Und kurz bevor die sich treffen und er praktisch seinen Arm auf ihren Arm legen kann und das Zeitguthaben übertragen kann, ist ihre Zeit abgelaufen und sie stirbt ein paar Meter vor, bevor er ihr in die Arme fällt. Und da habe ich nur so gedacht, krass. Die Zeit, die war schneller vorbei, als sie es erwartet haben. Und wir haben da schon ein bisschen drüber geredet, jetzt die Tage, wie zerbrechlich das Leben ist. Aber meistens denkt man ja doch, ja, ich bin ja noch jung. Oder wenn jemand stirbt, hat, das war halt bei denen so, aber bei uns ist es nicht so, bei mir ist es nicht so. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass unser Leben ein Hauch ist. Und wir wissen nicht, wie lange wir leben. Und jetzt ist die gute Frage, wenn wir nur eine Lebenszeit haben, von der keiner weiß, wann sie tatsächlich aufhört. Wie macht man das dann? Die Zeit auskosten. Was würdest du sagen? Wie kostest du die Zeit aus? Oder was würden deine Eltern behaupten, wie das aussieht, Zeit auskosten für dich als Jugendlichen? Zeit mit Freunden, ja, da hast du ja super Eltern. Oder sagst du das jetzt einfach? Ja, für dich ist Zeit mit Freunden auskosten, okay? Jetzt mal die ein bisschen Jüngeren. Was würden eure Eltern sagen? Was bedeutet Zeit auskosten? Chillen, würden die Eltern sagen. Ich glaube, da haben wir ein paar Eltern hinten drin, die fragt man nachher mal. Also ich weiß ja nicht, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du ähnlich aufgewachsen und geprägt bist wie ich, weil ich bin ja auch in Baden-Württemberg aufgewachsen. Und wenn ich so drüber nachdenke, für mich, was bedeutet es, die Zeit auszukosten, dann würde ich sofort dran denken, an irgendwas zu tun. hart zu arbeiten oder aktiv zu sein. Wenn du auf dem Sofa hockst und mit dem Handy rumzockst und chillst, bin ich mir sicher, deine Eltern würden nicht sagen, das ist jetzt die Zeit sinnvoll ausgekostet. Oder? Oder doch? Ja, vielleicht sind eure Eltern anders als meine. Aber ich muss sagen, dieses irgendwas tun und aktiv sein und was weiß ich was, in Bewegung sein, das fällt mir jetzt nicht schwer. Ich bin einfach so ein Typ. Ich mag das. Und da ist ja auch nichts falsch dran, wenn man das so sieht in Bezug auf Zeitauskosten, weil wenn du die Bibel durchliest, da sind ständig irgendwelche Aufforderungen von Gott, so zu sein, so nicht zu sein, das zu tun, das nicht zu tun und so weiter. Allerdings gibt es im Christentum ja den einen großen Unterschied im Vergleich zu jeder anderen Religion hier auf der Erde. Und wenn man diesen Unterschied nicht wahrnimmt oder nicht auslebt, weil man es nicht wahrgenommen hat als Kind Gottes, man kann sogar Kind Gottes sein, dann lebt man im besten Fall halt christliche Religion, aber man lebt nicht aus dieser Kraft, die Gott uns Menschen eigentlich zur Verfügung stellen will. Und das Hauptanliegen Gottes für dich und für mich als Kind Gottes, als Christ, auf dieser Erde ist nur ein einziges Wort. Und das macht eigentlich die gesamte Bibel deutlich. Dieses eine Wort ist die absolute Priorität, egal an welchem Ort du dich befindest, egal was du tust im Leben, egal wen du heiratest im Leben, und egal, ob dir das Leben gerade gelingt oder ob absolut alles bescheuert läuft. Und dieses eine Wort, das ist wichtiger als alles andere. Wir reden heute so sehr drüber oder betonen es so stark in unserer Gesellschaft, was Gottes Wille individuell ist für mein Leben. Und das ist auch ganz arg wichtig. Vor allem, wenn man jung ist, fragt man sich das dauernd. Aber weißt du was, wenn man älter wird, ist es immer noch eine Frage, die man sich immer wieder stellt. Was will denn Gott eigentlich von mir? Aber dieses eine Wort ist selbst noch wichtiger als, was will denn Gott individuell von mir? Und Gott sagt in der Bibel, Hauptsache dieses eine Wort passiert. Das ist einmal das Wichtigste. Nun, wir haben viel über die Wiederkunft Jesu geredet. Und in diesem einen Buch in der Bibel, nämlich im 1. Thessalonicher, da geht es ganz arg viel darum, dass der Paulus darüber schreibt, dass Jesus wiederkommt. Aber neben dieser Wiederkunft Jesu, gibt es noch ein anderes Hauptthema, könnte man sagen, im 1. Thessalonicher Brief. Und da will ich euch mal ein paar Verse vorlesen, weil da kommt dieses Wort immer wieder vor. Und zwar im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 3 bis 8 lese ich mal vor. Und zwar steht da drin, denn dies ist Gottes Wille. Also wenn man nicht weiß, was Gottes Wille ist, das ist er immer. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in einer Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch schon von vorher gesagt haben und eindringlich bezeugt haben. Und dann steht in Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist in euch gegeben hat. Das sind jetzt lange komplizierte Verse, das ist mir schon klar. Aber da steht eins drin, Gottes Wille für das Leben von jedem Kind Gottes ist dieses uralte Wort, mit dem man nichts mehr anfangen kann, Heiligung. Und dann steht sogar noch drin, das ist nicht nur der Wille, sondern zu dieser Sache hat Gott dich und mich, wenn du Kind Gottes bist, persönlich berufen. Das heißt, wenn du Kind Gottes bist, bist du zur Heiligung berufen. Das ist deine Berufung als Kind Gottes. Und dann steht noch drin, ein Mensch, der das nicht ernst nimmt oder der das nicht als Priorität ansieht, der verwirft nicht sich selber oder irgendeinen anderen Menschen, sondern eigentlich verwirft er Gott. In der Neues-Leben-Übersetzung steht der Vers mal so drin, wer sich weigert, danach zu leben, der missachtet nicht etwa menschliche Vorschriften, sondern er lehnt Gott damit ab, der uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Also dieses uralte Wörtchen, mit dem wir oft nichts mehr anfangen können, Heiligung, das spielt für Gott in allem in der Bibel eine ganz zentrale und wichtige Rolle. Und Gott sagt, wenn ein Mensch das nicht ernst nimmt, wenn er das nicht auf dem Radar hat, könnte man sagen, dann verwirft er eigentlich Gott. Er lehnt Gott ab.
Das, was Gottes Herzensanliegen ist.
Ich will mal einen weiteren Vers noch lesen aus dem Hebräerbrief. Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14, da steht auch sowas drin. Und ich weiß, diese ganzen Verse mit diesem Thema, das ist ein bisschen unangenehm und das ist schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, wenn man das nicht auf dem Radar hat als Kind Gottes, da lebt man voll am Leben vorbei, das Jesus eigentlich für uns vorhat.
Hebräer Kapitel 12, Vers 14, da steht nämlich drin, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also wir sollen dem Frieden nachjagen und wir sollen der Heiligung nachjagen. Und wiederum sagt Gott, wer das nicht ernst nimmt, der wird ihn nicht schauen, steht da im zweiten Teil von diesem Vers. Das heißt, wenn ein Mensch das irgendwie so zur Nebensache werden lässt, dann braucht er sich eigentlich nicht wundern, warum er Gott nicht besser kennenlernt. Ich weiß nicht, wenn du Kind Gottes bist, da sagt man das ja schnell, ja, mein Wunsch ist es, Gott besser kennenzulernen. Nun, wenn du diese Sehnsucht hast, ist ja auch ein Geschenk Gottes, wenn man diese Sehnsucht hat, und wenn du sie nicht hast, dann kannst du dafür beten, dass Gott dir diese Sehnsucht ins Herz schenkt. Er macht es nämlich. Aber wenn ein Mensch diese Sehnsucht nicht hat, oder diese Sehnsucht hat, sag mal so, um Gott besser kennenzulernen, dann ist dieses eine Wort ganz arg wichtig, weil wenn man dieses eine Wort Heiligung nicht ernst nimmt, dann kann man sich sicher sein, man wird Gott nicht besser kennenlernen. Man kann Gott nicht schauen, besser erkennen, wenn man dieses Wort nicht ernst nimmt. Und dieses Wort Heiligung, das bedeutet anhand vom Urtext, bedeutet es zwei verschiedene Sachen. Und zwar das erste, was dieses altmodische Wort Heiligung bedeutet ist, ich lese euch das mal vor, dieses Wort bedeutet nicht nur das Wirken des Heiligen Geistes, wie er den Menschen aussondert, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, das ist ein älteres Kommentar, sondern auch die Befähigung, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Sowohl der Übergang vom Sünder zum Erlösten, als auch der Wechsel im Inneren des Wesens zum Heiligsein gemäß der Heiligkeit Gottes ist gemeint. Hast du was verstanden? Ich auch nicht viel. Ich erkläre euch das mal. Also, die Bibel sagt uns, Heiligung hat zwei verschiedene Aspekte. Das eine, könnte man sagen, ist eine Sache, die geht von jetzt auf nachher. Und die andere Sache, dieser andere Aspekt, ist eine lebenslange Sache. Aus Gottes Sicht, wenn du Kind Gottes bist, dann ist der erste Aspekt von Heiligung ist schon passiert. Denn wenn du Kind Gottes geworden bist, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann bist du nicht mehr ein Sünder aus Gottes Sicht, sondern bist du auf einmal ein Heiliger. Das heißt nicht, du tust alles, du machst alles richtig von diesem Zeitpunkt an, sondern das ist einfach die Position, wie Gott dich sieht. Du bist heilig, weil Jesus Christus dein Heil geworden ist. So könnte man das ausdrücken. Und dieser Aspekt, wie schon gesagt, das ist eine einmalige Sache. Wenn dir einmal passiert ist, dann ist dieser Aspekt von Heiligung ist abgeschlossen. Und du kannst diesen Aspekt auch nicht mehr rückgängig machen. Die Bibel sagt es zum Beispiel in Johannes 3, da redet Jesus davon, dass man von Neuem geboren wird. Und genau das ist es, was da passiert. Und das heißt nicht nur von Neuem geboren werden, sondern vom Urtext her heißt es, dass man von Gott gezeugt wird. Das heißt, man wird von Gott lebendig gemacht, als Kind Gottes. Geistlich lebendig gemacht. Und wenn das einmal passiert ist, dann ist es einfach so und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen, sagt uns die Bibel. Allerdings von diesem Moment an ist der Wille Gottes für dein Leben und die Berufung, die Gott für dein Leben hat, der zweite Aspekt von Heiligung. Und wenn man das mal ganz einfach ausdrücken will, dann heißt es ganz einfach, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist Heiligung. Und die große Frage ist ja, warum ist Gott das so wichtig? Warum ist ihm das wichtiger als alles andere, dass du und ich Jesus ähnlicher werden? Warum? Nun, die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Weil Gott sich durch dich und durch mich anderen Menschen zeigen will. Gott will, dass andere Menschen erkennen durch dein und durch mein Leben, hey, wow, so ist Gott. Wahnsinn. Dass Gott in Anführungszeichen greifbar wird für Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben. Und dass andere Mitmenschen durch dein und durch mein Leben so einen Vorgeschmack bekommen auf den Himmel und merken, boah, diese Ewigkeit im Himmel sein, das will ich auch. Weil das ist der Ort, wo alles perfekt sein wird. Und weil Gott sich einfach dazu entschlossen hat, sich durch dich und mich anderen Menschen zu offenbaren. So ist es einfach. Jesus lebt in dir, weil er will, dass wenn Menschen dich sehen, dass sie Jesus sehen und wer Jesus ist. Der Oswald Chambers hat mal Heiligung so beschrieben und hat erklärt, Heiligung bedeutet, dass der Mensch, von neuem geboren ist, sein Recht auf Selbstbestimmung ganz bewusst an Jesus abtritt und sich völlig für die Arbeit zur Verfügung stellt, die Gott für andere tut. Das heißt, Heiligung bedeutet, ich lege mein Leben Jesus hin und sage, Jesus, du kannst machen mit meinem Leben, was du willst. Hauptsache, du kannst anderen Menschen begegnen durch mich. Und Heiligung ist der Prozess, der uns Menschen immer mehr von uns selber befreit. Für was Größeres, Schöneres, nämlich Gottes Vision fürs Leben. Dass Menschen Gott begegnen können durch dich und mich. Wenn man jetzt allerdings Heiligung als Zeitauskosten oder als Aufgabe versteht, also denkt, ich muss heiliger werden, dann ist Heiligung wahrscheinlich das Stressigste und Frustbringendste, was es überhaupt gibt im Leben als Kind Gottes. Denn diese Arbeit wird nie irgendein Mensch auch nur annähernd zufriedenstellend bewältigen können. Wenn du denkst, ja, ich weiß als Kind Gottes, ich soll Jesus ähnlicher werden und ich werde mich jetzt anstrengen, Jesus ähnlicher zu werden. Und du versuchst es. Je mehr du es versuchst, desto frustrierter wirst du wahrscheinlich dabei werden. Oder du kommst hin an den Punkt, wo du sagst, ja, ich tue einfach so, als ob es so wäre, aber innerlich weißt du, es ist gar nicht so. Diese Aufgabe, die Gott uns gibt in Bezug auf Heiligung, die besteht nicht darin, selbst irgendwas zu bewerkstelligen oder leisten zu wollen, sondern vielmehr darin, aufzugeben, selbst was bewerkstelligen oder leisten zu wollen. Hey, wenn du dir heute Abend nicht viel merken kannst, weil das so ein schräges Thema ist, über das man heute gar nicht mehr viel redet in unserer Welt und in unserer Christenheit, dann merkt ihr zumindest den einen Satz. Die Aufgabe, die Gott uns gibt, besteht nicht darin, dass wir was bewerkstelligen oder leisten sollen. Sondern die Aufgabe besteht darin, dass wir aufgeben sollen, was zu bewerkstelligen oder zu leisten. Und ich würde behaupten, für uns Schwaben ist es das Allerschwierigste überhaupt. Aufzugeben ist schwieriger, als mit aller Kraft und mit, wenn man schon auf dem Zahnfleisch daherkommt, trotzdem noch engagiert irgendwas leistet. Ist viel leichter. Und wenn man diesen 1. Thessalonicher Brief so durchliest, und ich kann euch nur Mut machen, macht es mal. Vielleicht denkst du, da verstehe ich gar nicht viel, aber dann liegt Gott einfach so in den Ohren, bis er da irgendwas zu verstehen gibt. Da geht es nur um diese zwei Dinge. Heiligung, Jesus ähnlicher werden und Jesu Wiederkunft. Und wisst ihr, wie dieser Brief endet? Wer hat ihn schon mal gelesen, den 1. Thessalonicher Brief? Auch nicht so viele. Okay? Also dann lese ich euch das einfach mal vor. Nur diese letzten Verse vom 1. Thessalonicher Brief, weil ich finde das phänomenal. Sonst könnte man sich den Stress machen, dass man denkt, ja, ich muss ja irgendwas leisten, ich muss versuchen, Jesus ähnlicher zu werden und so weiter. Und dann steht aber drin, im 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23 und Vers 24, er selbst aber, der Gott des Friedens, und jetzt geht es los, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Also redet es wieder darüber, dass Jesus wiederkommt. Und dann steht aber drin, Gott, der wird euch heiligen in den unterschiedlichen Bereichen. An Leib, Seele und Geist, sagt die Bibel. Und dann steht zum Schluss, und das ist einer meiner Lieblingsverse, da steht nämlich, treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Also wir haben vorher gesagt, deine Berufung als Kind Gottes ist es, heilig zu werden. Jesus ähnlicher zu werden. Und hier steht jetzt drin, treu ist der, der euch beruft. Er wird es auch tun. Also es geht nicht darum, dass du was tust, sondern es geht darum, dass du Jesus was tun lässt in deinem Leben. Jetzt ist trotzdem die große Frage, was ist denn dann mein Prozess in dieser ganzen, oder meine Verantwortung in diesem ganzen Prozess von Heiligung? Weil viele Christen sagen dann, na gut, dann brauche ich ja bloß noch da sitzen und nichts mehr tun. Aber das stimmt auch nicht. sondern eigentlich haben du und ich eine sehr, sehr große Verantwortung. Unser ältester Sohn, von dem habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, der ist jetzt 10 geworden und weil der immer viel mit Älteren rumhängt, ist er so ein bisschen so in so einer Preteen-Phase gerade. Und das ist manchmal schon ganz schön herausfordernd, obwohl ich mich richtig drauf freue, wenn sie mal Teenager sind. Gell? So richtig zickig und bockig, mit denen arbeite ich am liebsten. Aber der kommt jetzt immer mehr in das Alter, wo uns das auch extrem wichtig ist, mit wem hat denn der überhaupt zu tun, der Henning? Und wir merken das einfach, wenn der bei manchen Freunden ist, ja, da zocken sie die ganze Zeit und da sind die Eltern gar nicht, die achten gar nicht groß drauf. Und wenn der dann nach Hause kommt, dann redet er bloß irgendeinen Blödsinn. Und dann hat er andere Freunde und wenn er zu denen geht, da wissen wir genau, die Eltern, die schauen da drauf, dass die auch mal rausgehen und da irgendwas machen und was weiß ich. Und dann kommt er nach Hause und erzählt total begeistert, boah, auf dem Baum sind wir hochgeklettert und da haben wir Schanze gebaut und sind drüber geschanzt mit dem Mountainbike und was weiß ich, was alles. Und wir merken immer mehr, wie wichtig uns das ist, mit wem ist denn der Henning zusammen? Und die Frage ist, warum? Warum ist uns das so wichtig? Ganz einfach. Weil Gemeinschaft prägt. Deswegen legen Eltern von Teenagern, von manchen von euch, so extrem viel Wert drauf, dass ihr in Anführungszeichen mit den richtigen Leuten unterwegs seid, was auch immer das bedeutet. Deswegen wird es Eltern immer wichtiger, dass ihre Kinder, vor allem wenn die Eltern Christen sind, dass ihre Kinder auf irgendwelche christlichen Events gehen, christliche Zeltlager, in irgendwelche christlichen Stunde und Kreise und was weiß ich was alles, weil sie irgendwie merken, mein Kind gleitet mir gerade aus der Hand und ich kann das nicht mehr prägen. Das hat kein Interesse mehr an mir als Erwachsenem. Und deswegen fängt man dann an zu schauen, dass das Kind in die richtigen Kreise kommt. Oder man fängt an dafür zu beten, dass Gott Menschen bringt in das Leben von dem eigenen Kind, wo es bereit ist, sich prägen zu lassen. Gemeinschaft prägt uns, jeden von uns, ob wir es wollen oder nicht. Falsche Freunde, falsche Richtung. Da könnt ihr euch jetzt stundenlang drüber erzählen, Lebensgeschichten von den Kids, mit denen wir arbeiten. Hey. Das hat ganz harmlos angefangen bei den meisten. Sie sind mit irgendwelchen Typen rumgehangen, coole Sprüche, was weiß ich was alles. Und dann haben sie angefangen, ein bisschen Blödsinn machen. Und dann hat sich das einfach weiter gesteigert. Und die Schiene, die läuft gleich immer fast weiter. Und irgendwann werden sie dann richtig straffällig und dann haben sie richtig Probleme. Falsche Freunde, falsche Richtung. Und ihr kennt es auch aus eurem eigenen Leben. Gute Freunde, gute Richtung, gute Prägung. Und deswegen haben du und ich eine extrem hohe Verantwortung in Bezug auf dieses Thema Heiligung. Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass wir heiliger werden, dass wir ähnlicher werden wie Jesus. Wir haben gerade gelesen, das ist Gottes Aufgabe. Das kann nur er bewirken in uns. Aber wir sind jeden Moment des Lebens dafür verantwortlich, in welcher Gemeinschaft wir uns befinden. In der Gemeinschaft mit ihm werden wir geprägt von ihm. Das ist logisch. In der Gemeinschaft mit ihm tut er das an uns oder in uns, was wir selber gar nicht bewirken können. Nämlich, er macht uns sich selber ähnlicher. Und deswegen beschreibt es auch der Paulus so im 1. Thessalonicher Kapitel 5, also auch am Ende so vom Thessalonicher Brief vom 1., beschreibt er das, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils, da kommt das Wort wieder vor, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und dann steht er ganz einfach drin, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, gemeinsam mit ihm leben. In manchen Bibelübersetzungen steht auch, ob wir leben oder sterben. Aber es kommt immer dieses Wort vor, gemeinsam mit ihm leben. Weiß nicht, ist dir mal bewusst geworden, du befindest dich immer in einem von diesen zwei Zuständen. Entweder wachst du oder schläfst du, oder du lebst oder du stirbst. Was anderes tun wir Menschen nicht. Jetzt gerade sind alle wach, voll super. Also jetzt gerade bist wach, nachher schläfst. In beiden von diesen Zuständen zählt nur eine Sache. Dafür ist Jesus gekommen, dass du in Gemeinschaft mit Gott lebst. Leben und Sterben genau das Gleiche. Deswegen ist es aus Gottes Sicht gar kein Problem, wenn ein Mensch hier auf der Erde stirbt. Weil wenn der Kind Gottes ist, das ist es. Ob du lebst als Kind Gottes oder ob du körperlich tot bist als Kind Gottes, geht genau immer um das Gleiche. In Gemeinschaft zu sein mit Gott, dem himmlischen Vater. Darum geht's. Als Jesus hier als Mensch auf der Erde war, war der an Raum und Zeit gebunden. Das heißt, es war gar nicht so einfach, mit Jesus immer in Gemeinschaft zu sein. Weil wenn Jesus einfach fortgegangen ist, ja, dann hast du keine Chance mehr gehabt. Dann bist du alleine da gestanden. Dann konnten andere Gemeinschaft haben mit ihm. Aber heute, und das ist ja das Geniale, deswegen sagt auch Jesus zu den Jüngern, weißt du was, es ist viel besser für euch, wenn ich endlich gehe. Weil dann kommt der Heilige Geist. Und der wird in euch wohnen. Und dadurch ist es möglich, für jedes Kind Gottes, rund um die Uhr, überall und in allem, in Gemeinschaft zu leben mit dem himmlischen Vater. Das war damals gar nicht möglich für die Jünger. Deswegen ist es auch egal, ob du jetzt gerade im Moment hier drinnen sitzt und da voll dabei bist, oder ob du nachher nach Hause läufst und was ganz anderes denkst. Hauptsache, du lebst bewusst in der Gemeinschaft mit Jesus. Darum geht's. Deswegen ist es völlig egal, ob du irgendwo in einem Jugendkreis bist oder ob du irgendwo Sport machst. Da ist kein Unterschied. In beiden kannst du ohne die Gemeinschaft mit Jesus leben und in beiden kannst du aber auch in Gemeinschaft mit Jesus leben, ganz bewusst. Deswegen ist es auch egal, ob du Ausbildung machst, ob du studierst oder ob du gar keinen Beruf hast. Von dem Aspekt her, du kannst in jeder Lebenssituation einfach bewusst in der Gegenwart Gottes leben, weil Jesus in dir lebt. Und deswegen ist es auch egal, ob du Wohnung putzt oder stille Zeit machst. Wir denken oft, ja gut, Bibel lesen, das ist so geistlich. Und Wohnung putzen, ja, pff, notwendiges Übel. Aber weißt du was, du kannst die beste Zeit haben beim Wohnung putzen, wenn du bewusst in der Gemeinschaft mit Jesus lebst. Und deswegen ist es aus Gottes Sicht, und das ist das, wo wir uns oft so schwer tun, deswegen ist es aus Gottes Sicht auch irrelevant, in Anführungszeichen, ob ein Mensch körperlich total gesund ist, ob alles gut läuft oder ob er vielleicht krank ist und manches drüber und runter geht im Leben. Weil in beiden Dingen kannst du in Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben. Du kannst alle Dinge mit Jesus tun oder ohne Jesus tun. Und oft ist ja das nicht so, dass wir das bewusst machen, Jesus ausgrenzen oder ausschließen. Manchmal vielleicht schon. Aber oft passiert das einfach so unbewusst. Und seit Jesus Christus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist, ist es Nebensache, wo du bist, was du tust, mit wem du es tust. Jesus lebt in dir und du kannst Gemeinschaft mit ihm haben. Rund um die Uhr. Und diese Gemeinschaft mit ihm in guten Zeiten und in harten Zeiten, in Freude und in Leid, in Erfolg und in Niederlage, im Gottesdienst und in der Schule, im Alltag oder auch im Urlaub. Das ist das, wozu Gott dich berufen hat. Und das ist die Sache, die dein Leben prägen wird, mehr als alles andere. Und weißt du, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass du das immer mehr entdecken kannst. Dass die Gemeinschaft mit Jesus in jedem Moment des Lebens, dass das das Einzige ist, was das Christsein zu bieten hat. Das Beste, was das Christsein zu bieten hat. Vor einigen Jahren war diese Jahreslosung aus Psalm 73, Vers 28, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und weißt du was? Dein Glück ist immer nur eine Entscheidung entfernt. Die Gemeinschaft mit ihm ist nur eine Entscheidung für dich. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich konnte mit diesem Thema nie viel anfangen für einige Zeit meines Lebens. Und dann habe ich da ein Buch gelesen mal, das heißt auf Englisch Practicing His Presence. Das wurde von zwei Männern geschrieben und die haben einfach versucht zu beschreiben, wie man lernen kann als Kind Gottes in beständiger Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Und dann haben sie das so beschrieben und gesagt, ja gut, wenn jemand im Büro sitzt und so, der kann ja einfach nebenher so mit Gott reden, innerlich in Gedanken. Oder wenn jemand zu Hause ist und was weiß ich, kleine Kinder hat und die wickelt und so weiter, kann er auch nebenher einfach mit Gott reden, neben Kinder wickeln und so weiter. Und so hat er unterschiedliche Beispiele gebracht und ich war damals Zimmerer. Also ich habe Zimmerer gelernt und ich habe damals viel auf dem Bau gearbeitet, wir haben viele Dachumdeckungen gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, das Buch, das hat mich so frustriert. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn einer am Schreibtisch hockt, der kann nebenher mit Gott labern. Oder wenn einer, was weiß ich, nichts Anspruchsvolles im Sinn von nicht runterfallen zu tun hat. Klar kannst du da mit Gott reden nebenher, aber ich bin Zimmerer und ich muss da auf dem Dach oben stehen und muss, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Dachdecken, gell? Da schmeißt einer einen Ziegel, du musst ihn fangen und du musst ihn wieder weiterschmeißen, oder kannst nicht nebenher Hände falten und beten und was weiß ich was alles machen. Und mich hat es total frustriert, dieses Buch. Und ich habe schon gedacht, das brauchst du gar nicht mehr weiterlesen. Und dann habe ich aber weitergelesen, gedacht, ein Kapitel lese ich noch, und dann hat der geschrieben, der Autor oder die zwei Autoren, Jesus war ja Zimmerer und er war auch beständig in Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Und ich dachte, okay, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, jetzt muss ich das einfach mal ausprobieren, ob das wirklich was bewirkt und macht mit meinem Leben. Und dann habe ich mir vorgenommen, am nächsten Tag versuche ich mal, alle paar Sekunden einfach so einen Gedanken, den ich ja sowieso irgendwie für mich selber habe, den einfach mit Gott zu besprechen, kurz an Gott abzugeben. Und dann war das wieder so ein Tag, das war so ähnlich wie heute. Es war trüb, es war kalt, bloß hat es noch geschifft den ganzen Tag. Und wir sind auf so einem steilen Scheunendach gestanden und haben Dach gedeckt, den ganzen Tag lang, im strömenden Regen. War ein super Tag, kann ich euch sagen. Und ich war sowas von unmotiviert und habe gedacht, ja super, genau an so einem Tag, haben wir das vorgenommen, das auszuprobieren. Aber ich habe gedacht, ich ziehe das einfach durch und probiere es mal. Und dann habe ich versucht, das hat nicht immer so geklappt, aber ich habe versucht, bei jedem dritten Ziegel so kurz irgendwas zu Gott zu sagen. Zum Beispiel, Gott, das ist echt das Scheißwetter. Oder, das fällt mir jetzt gerade echt schwer, hier da oben zu stehen. Oder, Gott, segne du meinen Arbeitskollegen. Oder, danke dafür, dass ich überhaupt Arbeit habe. Oder, was mir einfach so gerade in den Sinn gekommen ist. Und das habe ich versucht, den ganzen Tag zu tun. Und weißt du was? Dieser Tag auf der Baustelle war der beste Tag meines Lebens auf dem Bau. Da hat das erste Mal angefangen zu verstehen, Gott nahe zu sein ist mein größtes Glück. Ich hatte so einen erfüllten Tag, obwohl die Rahmenbedingungen durchweg schlecht waren, würde man behaupten. Und das war für mich der Anfang zu merken, darum geht es im Leben mit Jesus. Das ist das Schönste und Erfüllteste, was es gibt. Ganz bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben und es zu üben. Weil diese Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, die prägt mich. Die macht mich ihm ähnlicher. Nicht mein Versuch, mich anzustrengen als Kind Gottes, sondern die Gemeinschaft. Dazu hat Gott dich berufen. Rund um die Uhr in allem, was du tust. Und ich will dich einfach herausfordern heute Abend, überlege mal, wie kannst du das umsetzen in deinem Leben? Bewusst immer wieder Gott mit einzubeziehen. Das soll ja auch keine Regelsache danach sein. Zu sagen, ja, ich muss jetzt Gott mit einbeziehen und dann machst du es wieder so gesetzlich. Aber ich merke das in meinem Leben, es gibt Tage, da vergesse ich das total. Aber am Ende von dem Tag, da merke ich immer, ich habe was total vermisst. Und dann fange ich am nächsten Tag halt wieder an. Steht in Sprüche, der Gerechte fällt auch 7-mal und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück und bleiben liegen, in Anführungszeichen. Das ist das Vorrecht als Kind Gottes. Wir versagen immer wieder. Aber das ist kein Problem. Wir fallen, aber wir haben einen Grund wieder aufzustehen. Jesus. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt, der hat einen Grund liegen zu bleiben. Und das ist einfach das, was ich uns wünsche. Dass wir anfangen zu erkennen, wie wunderschön diese Gemeinschaft ist mit dem auferstandenen und lebendigen Jesus Christus. In allen Höhen und Tiefen des Lebens. Das ist das, was ein Leben reich macht. Und dafür hat Gott uns geschaffen. Hier im Leben auf der Erde und dann auch in der Ewigkeit. Jetzt bete ich noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach so sehr, dass du alles geschaffen hast, was notwendig dafür ist, dass wir dir ähnlicher werden können. Ich danke dir dafür, dass es nicht darum geht, dass wir irgendwas versuchen zu tun und leisten, sondern dass es darum geht, um diese befreiende Botschaft, du hast gesagt, es ist vollbracht. Sowohl das Kind Gottes werden, die Vergebung, als auch das Leben als Kind Gottes. Du hast alles getan, was dafür notwendig ist. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Und ich will einfach beten dafür, Herr, dass du uns eine Sehnsucht ins Herz schenkst, in Gemeinschaft mit dir zu leben. Und darin aufzublühen. Darin so reich beschenkt zu sein, dass wir gar nicht anders können, als aus diesem Überfluss anderen Menschen das weiterzugeben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir diese Gemeinschaft mit dir hier ansatzweise schon so erleben dürfen, wie es im Himmel mal in Ewigkeit sein wird. Und dafür danke ich dir einfach für diese, ja, für dieses Vorrecht, dein Kind sein zu dürfen. Ich will beten, Herr Jesus, für jeden heute Abend hier drin, der noch gar nicht dein Kind ist. Ich will beten dafür, Herr Jesus, dass du ihn heute Nacht nicht schlafen lässt, bis er endlich diesen Schritt getan hat und dieses Angebot, das du ihm machst, angenommen hat. Und Herr Jesus, für uns als Kinder Gottes will ich einfach beten dafür, dass du die Sehnsucht mehrst, in Gemeinschaft mit dir zu leben, in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Wir beten dich an, himmlischer Vater. Amen.